Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Football's Coming Home. Beziehungsweise kann ich, glaube ich, an dieser Stelle einfach mal an alle, die Karneval feiern, ein freundliches Helau sagen.
Ahoi oder Alaf, ihr Jecke, ihr Narren, ich grüße euch.
Ja, ihr hört schon, wer heute wieder da ist, Julian, und er ist total im Karnevalsfieber. Ich bereue es, dass wir den Podcast hier nicht mit Video aufzeichnen, denn ich habe mich etwas erschrocken, als er in unseren Videocall reingegangen ist. Möchtest du der Community mal erzählen, wie du gerade ausschaust?
Ja, ich trage momentan meinen Hut mit Faunfedern und eine mit Schminke bemaltem Gesicht, weil wir haben heute den Rosenmontagsumzug bei uns zu Hause gehabt, der 488. Karneval in Wasungen, und ja, wir haben die Sau rausgelassen und lassen uns nochmal feiern bis Aschermittwoch. Und da blieb Bundesliga nicht aus und da dachte ich mir, komm, machst du was Schönes und sprichst mal wieder mit dem David. Hallo Community.
Ich darf an dieser Stelle, glaube ich, mal verraten, als ich dich am Freitag oder so gefragt hatte, ob du am Montag jetzt Zeit hast zur Aufnahme, schrieb mir Julian doch tatsächlich, ja gerne, wenn ich da schon wieder nüchtern bin. Wie sieht's denn aus?
Nüchtern bin ich nicht ganz, aber ich habe mich zusammengerissen, dass ich die Aufnahme hier deutlich schaffe, und es war heute nicht zu viel.
Na, dann schauen wir mal. Der Tag ist ja auch noch jung, ne? Also man weiß ja nicht, was noch so in den Abend passiert. Weil ich auch ehrlich sagen muss, ich finde es toll für alle, die sich für Karneval begeistern können und so weiter. Ich bin in der Hinsicht ein absoluter Grinch. Also Karneval, Fasching, das ist gar nicht meine Welt. Ich fand es früher als Kind ganz witzig, aber so, das ist. Aber ich muss auch dazu sagen, in Berlin ist das einfach kein großes Ding. Von daher wahrscheinlich.
Naja, wie gesagt, bei uns ist das jetzt schon der 488. 501 Jahre Ersterwähnung.
Wow, krass.
Und man wächst hier wirklich von klein auf an. Also im Kindergarten fängt das schon an, dann die Grundschule, dann die Regelschule. Also es ist alles hier auf Karneval ausgelegt. Das ist so die fünfte Jahreszeit für uns in Wasung. Und wir sind halt eine Karnevalshochburg und sind in ganz Deutschland einer mit der größten Traditionen.
Genau, und irgendjemand in diesem Land muss ja noch arbeiten. Also von daher, das war jetzt der letzte. Nein, feiert alle schön da draußen. Ist doch schön, wenn es gerade in diesen nicht so schönen Zeiten noch etwas gibt, wo man ein bisschen die Sau rauslassen kann, im positiven Sinne. Also,
und die Bundesliga hat auch gespielt und die Fans waren mit Kostüm im Stadion, was man schön sieht. Gerade die Mainzer oder auch mein erster FC Köln in Karlsruhe, aber da kommen wir ja später zu.
Und dann würde ich mal sagen, legen wir mal los, ne? Gehen wir rein in den 24. Spieltag.
Auf geht's.
Und der begann äußerst sehenswert. Freitagabend, der VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Der Südschlager, am Ende setzten sich die Bayern mit 1:3 durch. Es war ein sehr umkämpftes Spiel. Die Stuttgarter gingen zunächst in Führung durch Angelo Stiller. Und allgemein machten die Hausherren ein richtig gutes Fußballspiel. Die Bayern hatten wieder so ein bisschen so ihre Schwierigkeiten, wie wir es in den letzten Wochen des Öfteren gesehen haben. Am Ende haben sie das Spiel trotzdem gezogen. Auch, muss man fairerweise dazu sagen, weil der VfB ziemlich mitgeholfen hat. Wenn ich mich an das 1:1 erinnere, wo die, war das, glaube ich, die Viererkette, auf jeden Fall die hintere Defensivreihe ziemlich weit aufgerückt war. Beim 1:2 ging ein schlechter Pass von Nübel auf Stiller voraus und dann beim dritten Treffer war es wiederum der schlechte Pass von Wagnermann zu Nübel, den Kohlmann sich schnappte und zum 1:3 vollstreckte. Julian, vielleicht erstmal sag uns gerne, was sind deine Gefühle zu diesem Spiel?
Ja, es ist eigentlich schade. Also aus Sicht eines normalen Bundesliga-Fans ist es halt schade um den Meisterschaftskampf, weil Stuttgart hier echt Chancen liegen lassen hat, den Bayern wieder Punkte zu nehmen. In Anführungsstrichen kann man Nübel vorwerfen, dass er ja unter bei Bayern unter Vertrag ist. Aber Stuttgart hat sich da echt zusammengerissen. Sehr schönes Spiel für neutrale Fußballfans, muss man zugeben. Und ja, Goretzka hat sich gezeigt, dass er ein Kimmich-Ersatz sein kann. Das ist dieser gerade den Bums, den sie gebraucht haben. Nur weiß ich halt nicht, ob mit Goretzka eine langfristige Sache werden kann, beziehungsweise auch mit Kimmich. Der ist ja auch gerade im Gespräch.
Werden wir auch gleich zu kommen, aber schauen wir vielleicht mal auf Goretzka, wenn du ihn schon gerade angesprochen hast. Er hat nämlich hinterher verraten, ich habe dem Trainer in der Halbzeit lustigerweise gesagt, dass ich heute so ein Tor machen werde. Also hat auch gewisse hellseherische Fähigkeiten. Aber das, was du schon angesprochen hast, ne, Leon Goretzka wieder erstarkt, auch was ja so ein bisschen untergeht, auch bei ihm müssten eigentlich mal so Vertragsgespräche laufen. Ich meine, sein Kontrakt läuft jetzt nicht in diesem Jahr aus, aber dann im nächsten. Und er war ja abgeschrieben, aber er findet sich wieder zurück, wie schon unter Thomas Tuchel, wo er auch abgeschrieben war. Und kommen wir vielleicht mal zu der Kimmich-Thematik, der sich ja aktuell in Gesprächen befindet mit dem FC Bayern, aber in der letzten Woche die Bayern das Vertragsangebot erstmal zurückgezogen haben, weil die Frist abgelaufen ist. Das muss jetzt erstmal nichts heißen. Wie gesagt, man ist weiter in Gesprächen. Aber es ist ja schon ein Zeichen. Und ich muss vielleicht an dieser Stelle mal eine Sache dazu sagen. Beziehungsweise sehen wir es doch mal ganz nüchtern. Kimmich ist sich nicht sicher, ob er seine Zukunft beim FC Bayern sieht. Die Bayern müssen wiederum ein paar Spieler von der Paywall kriegen. Und du hast auf Kimmichs Position Goretzka, Palinha, Pavlovic und ansonsten alternativ im Notfall noch ein Dier, Leimer, Guerrero, Musiala, die da auch spielen könnten. So, also bin ich ehrlicherweise der Meinung, die Bayern sollten ohne Kimmich planen.
Ja, durchaus. Also Kimmich ist eigentlich ein Motor in der Mannschaft, doch teilweise sieht man, dass es momentan vielleicht Schwierigkeiten gibt, weil wenn man sich mal die Spiele anguckt beim FC Bayern, hat man nicht so das Gefühl, dass er diesen Druck hat, den er am Anfang gezeigt hatte, diese Pressing, diesen unglaublichen Willen, den er gezeigt hat, der fehlt momentan, auch gerade gegen wenn man die letzten Spiele anguckt, gegen Leverkusen beispielsweise, da kam ja gar nichts zustande bei dem 0-0, dass man da darauf achtet, dass man den vielleicht verkaufen kann, dass man da gutes Geld kriegt. Ich weiß jetzt nicht,
Naja,
wann man
verkaufen wirst du
Angebote
ihn
kriegen
nicht
würde.
können, weil sein Vertrag läuft ja aus. Du wirst nur sein Gehalt halt einsparen.
Ja, das schon. Es ist halt schade für die Bayern, dass man dann, wenn du es jetzt sagst, dass der Vertrag ausläuft, kein Geld dafür kriegt. Kennt man in Köln. Aber die Sache ist, ja, man kann ohne Kimmich rechnen. Nur schade ist es halt darum, weil wieder eine Führungsperson weggeht, weil er ja in Anführungsstrichen hinter Neuer die Nummer 2 als Kapitän war, weil er ja jetzt schon, glaube ich, seit 2016 bei Bayern ist oder 15.
Ja, so in dem Dreh müsste es sein.
Ja, deswegen, also er kennt ja den Verein und ist ja lange dabei gewesen.
Nochmal, es ist ja auch vollkommen okay, dass er sich Gedanken macht. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich sein letzter großer Vertrag und dass er nochmal woanders hingehen möchte, ist vollkommen okay. Allerdings müssen die Bayern das jetzt auch glatt ziehen und ich finde, vielleicht schränkt ihn das auch so ein bisschen in seiner spielerischen Genialität ein, diese Situation aktuell. Aber ich finde nicht, wie im Vergleich jetzt zu einem Musiala oder so, dass ich jetzt sagen würde, zahlt diesem Mann alles Geld der Welt, damit der bloß im Verein bleibt.
Ja, Musiala hat man ja jetzt vertraglich wieder festgehalten. Vielleicht war es ja auch ein Seitenhieb an Leverkusen oder so. Also kann man als Seitenhieb nehmen. Vielleicht will man ja damit Wirtz überreden oder so, aber.
Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Vielleicht nur ein Satz dazu. Ich verstehe diesen Florian Wirtz-Hype nicht, nochmal ein überragender Fußballspieler, aber ich sehe ihn nicht beim FC Bayern, sage ich ganz ehrlich. Wirtz und Musiala, Nationalmannschaft, ja, es macht Spaß, aber wer sagt, dass das im Verein funktioniert? Und mal ganz ehrlich, ich kann da Max Eberl absolut verstehen, der da die Diskussion auch immer wieder ablockt und Rummenigge und Hoeneß machen die immer heiß. Das, ja, kann ich jetzt so gar nicht nachvollziehen. Apropos Würz, zu Leverkusen werden wir ja gleich nochmal gesondert kommen. Jetzt unter der Woche, ich werde im Stadion sein, Champions League Hinspiel gegen Bayer Leverkusen. Was wird das aus deiner Sicht für ein Spiel? Es sagen sehr viele, die Leverkusener sind tendenziell eher die Favoriten. Wie siehst du das?
Ja, kann man verstehen. Da Leverkusen in den letzten Partien gegen den Bayern immer gewonnen haben, beziehungsweise nicht verloren haben. Und die Sache ist, ich sehe Bayern tatsächlich als leichten Favorit in der Champions League, weil sie gerade diese Erfahrung in der Champions League haben und weil sie den Willen haben, das Finale daheim wieder zu haben. Und deswegen sehe ich Bayern ein Stückchen vorne als Leverkusen. Gerade Bayern, die gegen Stuttgart zwar mit Glück gewonnen haben, aber vielleicht auch den Leverkusenern symbolisieren wollten, so in Anführungsstrichen, ich weiß ja nicht, wie das taktisch von Kompany gemacht ist, zu sagen, wir spielen jetzt ruhiger, um zu sagen oder zu zeigen, dass wir zwar auf Level sind, aber ein bisschen schwächer als Leverkusen und dann richtig die Sau rauslassen gegen Leverkusen.
Das würde mich am Mittwoch sehr, sehr freuen. Ich habe ein wenig Angst vor diesem Spiel. Es ist halt nicht geil, ein deutsches Duell, erst recht nicht im Achtelfinale. Und dann halt, weil das Problem ist, natürlich wäre Atletico, wäre auch, die glaube ich aktuell La Liga sogar anführen, das wäre jetzt spielerisch nicht angenehmer gewesen. Im Gegenteil, das zu Atletico zu müssen, ist wie eine Wurzelbehandlung zu haben. Aber dieses Ding gegen Leverkusen, ne, man trifft sich immer wieder in der Bundesliga, man denkt, man kennt den Gegner und so. Und wie gesagt, ein deutsches Team wird auf jeden Fall rausfliegen, ist für die 5-Jahres-Wertung jetzt auch nicht so super toll. Bin ich kein wahnsinniger Fan von ausgerechnet. Jetzt gegen die Werkself. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, das wären zwei spannende Spiele, weil wir auch in dieser Saison beide Mannschaften dominant schon in den jeweiligen Spielen gesehen haben. Zwei Unentschieden in der Bundesliga. Jeweils für die andere Mannschaft dann mal mehr, mal weniger glücklich. Plus das Pokalspiel, wo die Bayern aber eigentlich auch klar besser waren. Das wird eine spannende Kiste auf jeden Fall. Können uns auf zwei tolle Spiele freuen. Vielleicht noch auch noch.
Definitiv, ja.
Ja, eine kuriose Sache noch. Angelo Stiller, der ja ein schönes Tor geschossen hatte, der sich im Anschluss entschuldigte, dass er gegen seinen Jugendclub gejubelt hat. Auf der anderen Seite, Vincent Kompany, nach dem dritten Tor rannte er zu Coman aufs Spielfeld und meinte dann auch so, ich hoffe, das war nicht respektlos oder so. Ich glaube, man kann bei beiden sagen, dass das aus Emotionen, also die haben ja niemanden provoziert oder so. Und gerade bei Stiller, glaube ich, der hat auch kein einziges Profispiel bei den Bayern gemacht. Ich halte generell wenig von diesen, ja, wenn man gegen seinen Ex-Verein spielt, darf man nicht jubeln. Er hat ja jetzt nicht die gegnerischen Fans provoziert oder so, sondern er hat sich einfach über sein auch wunderschönes Tor gefreut. Das war der Führungstreffer gegen Bayern. Also da sollte man ja, die Emotionen genau Nicht wegnehmen.
Ist vollkommen legitim, gegen seinen Ex-Verein zu jubeln. Habe ich persönlich nichts dagegen, solange es jetzt nicht Richtung Fans ist oder ja, so eben Provokante Jubel wie Vereinswappen küssen oder sowas. Oder Hauptsache, dass es friedlich abgeht, weil es sind Emotionen. Und ich weiß ja, dadurch, dass ich selber mal Fußball gespielt habe und auch Schiedsrichter bin durch Beobachtungen, dass man sich über seine Tore freut. Und ja, da Emotionen gehören zum Fußball dazu. Und deswegen kann ich da Stiller verstehen, dass er sich unsicher war. Aber ich glaube jetzt, du als Bayern-Fan siehst das jetzt nicht so schlimm. Oder
nein,
andere Bayern-Fans.
Außerdem, er hat ein geiles Tor geschossen. Also ja, mich würde es ja eher wundern, wenn er sich nicht darüber freut. Also genau, wir sollten auch nicht an den falschen Stellen jetzt jetzt da die Moralkeule raus. Und erst recht, wenn es dafür gar keinen Grund gibt. Also alles gut, Angelo, freu dich ruhig weiter. Und am Ende hat Bayern ja gewonnen. Also dann ist erst recht alles gut.
Ja, aber nochmal zu sagen, also man sieht, dass, ja, Nübel hat Fehler in dem Spieler gemacht, aber trotzdem, man sieht, dass er ein sehr starker Keeper ist.
Ja, aber
er hat viele Chancen gehalten und ich glaube, wenn er das nicht gemacht hätte, wäre das Spiel deutlich höher ausgegangen.
Also. Ja, gerade hinten raus. Aber insgesamt, die Bayern haben die Pflichtaufgabe gelöst, aber es war ein hartes Stück Arbeit. Gehen wir mal weiter in den Samstag. Die Leipziger unterlagen Mainz mit 1:2. Dabei ging es
für Meuter.
Dabei ging es nach 2 Minuten so gut los. Die Führung durch Xavi, doch dann, gerade in der zweiten Hälfte, wirkte RB wie ausgeknipst. Das 8. Mal, dass sie eine Führung verspielen und der FSV drehte halt richtig auf. Amiri und Burkhardt mit den Toren. Am Ende ist das 1:2 sogar noch relativ schmeichelhaft, weil die Mainzer deutlich mehr Chancen hatten. Und fangen wir vielleicht mal mit den Leipzigern an. Also ein Sieg aus den letzten 8 Spielen. Marco Rose bleibt weiterhin Trainer, gerät aber immer mehr aufs Abstellgleis, sodass sogar schon gemunkelt wird, ob RB im Sommer dann nicht einen Cut vornehmen wird. Mögliche interessante Trainer wären Roger Schmidt und Sebastian Hoeneß. Wie siehst du diese Situation gerade?
Je nachdem, wie es im Pokal läuft. Also Leipzig steht noch im Pokal-Halbfinale. Ich denke mal, wenn Rose den Pokal holt und in die Champions-League-Plätze kommt, dann wird er bleiben. Aber wenn er beispielsweise jetzt aus den Champions-League-Plätzen rutschen würde...
Was aktuell der Fall wäre?
Ja, was aktuell der Fall wäre. Und den Pokal nicht holt, denke ich mal, dass man einen Cut macht. Aber ich denke auch nicht, dass es Sebastian Hoeneß werden wird, wenn er mit Stuttgart weiterhin so einen Lauf hat.
Also es wäre aus seiner Sicht nicht so ganz logisch, warum er dann da hingehen würde.
Also, ja.
Aber gut, wir können das auch von außen immer einfach sagen. Aber es bleibt einfach dabei, Leipziger oder die Leipziger sind einfach eine Dievenmannschaft. Sorry, muss ich so sagen. Also ich sehe da keine konstant eine Anhäufung von voller talentierter Spieler. Wenn die anfangen zu spielen, dann stehst du auf den Stühlen und dann aber, wenn es kritisch wird, siehst du von denen gar nichts. Also insofern, mich wundert bei Leipzig gar nichts mehr. Wollen wir aber vielleicht auch mal positiv ein bisschen mehr über die Mainzer reden. Sie haben überhaupt zum ersten Mal in dieser Saison nach Rückstand gewonnen. Und der Kicker, wenn ich das heute richtig gesehen habe, hatte so in der Überschrift von wegen Überperformance, weil ja immer gesagt wird, Mainz, die stehen ja aktuell auf Platz 4, also im Champions-League-Rang. Ja, das, ne, die performen da ein bisschen über, ne, jetzt geht es voll ab, nachdem es lange Zeit ja absolut gar nicht lief. Man muss aber auch sagen, punktemäßig ist Bo Henriksen der beste Mainzer Trainer aller Zeiten, also sogar besser wie Jürgen Klopp, wie ein Martin Schmidt etc. pp. Und werden die Mainzer wirklich immer chronisch unterschätzt? Oder, also ich weiß nicht, ob Champions League, wenn sie in Europa spielen, wäre das, glaube ich, ganz gut. Aber Champions League, sehe ich jetzt nicht.
Champions League wäre, glaube ich, zu hoch für die Mainzer. Gerade weil sie nicht, meiner Meinung nach, nicht den passenden Kader dafür haben. Und ja, sie sind momentan richtig gut. Burkhardt mit einem sehr schönen Tor zum 1:2 und mit der Drehung. Leipzig hat sich dann auch in der zweiten Halbzeit gehen lassen, wo man sich denkt, in der Anfangsphase war Mainz halt unterlegen. Und das ist dann halt schwierig, weil es manchmal so ein Ding ist, Mainz dreht dann halt, beziehungsweise nimmt dann halt die Spiele für sich ein, wenn sie merken, es geht besser. Also sie werden dann Stück für Stück besser.
Ja.
Das ist der, zumindest diese Saison fällt das auf. Wenn sie dann ein Tor geschossen haben, fällt es denen einfacher, Fußball zu spielen, als wenn kein Tor da ist.
Ja, Marco Rose hatte ja in der Pause schon davor gewarnt, ne? Also, wenn wir ehrlich sind, hat der FSV auch schon Ende der ersten Hälfte angefangen, so ein bisschen Fußball zu spielen, wo es schon gefährlich wurde. Das haben sie knallhart so fortgesetzt. Also der nächste Rückschlag für die Leipziger im Kampf um die Champions League, da muss aber definitiv mehr kommen. Wie gesagt, wir werden nachher auch nochmal aufs Pokaltableau gucken, was die Auslosung so ergeben hat. Ich glaube, wir spoilern da nicht so viel, wenn wir sagen, das ist eigentlich für Leipzig, ich wollte gerade sagen, eine Pflichtaufgabe, aber ist ja Quatsch, sie spielen ja gar nicht gegen Arminia Bielefeld, habe ich gerade falsch geguckt, aber das werden wir gleich...
Unterschätze bloß nicht Arminia Bielefeld.
Nein, natürlich nicht, aber es ist ja ein Unterschied gegen den Gegner, gegen den sie jetzt spielen, wie gegen Arminia Bielefeld. So, aber dazu werden wir nachher nochmal kurz kommen. Schauen wir mal schnell aufs nächste Spiel. Heidenheim gegen Mönchengladbach. Das war am Ende eine klare Kiste. 3:0 für die Gladbacher. Den Grundstein haben sie in der ersten Hälfte gelegt. Besonderer Moment sicherlich auch für Thiago Pereira Cardoz, 18-jähriger Torhüter, der sein Debüt feierte, weil Nicolas und Omlin beide verletzt waren Und ja, ich glaube, so kann man debütieren. Die Null steht hinten, ein Auswärtssieg. Die Gladbacher allgemein, ja, geht immer so ein bisschen rauf und runter. Das war wieder eines der besseren Spiele.
Ja, man hat gesehen, dass Gladbach gut in die Partie reingekommen ist. Heidenheim hat sie gewähren lassen. Und Heidenheim hat teilweise nicht wirklich ins Spiel hineingefunden. Und das hat man gemerkt. Gladbach nutzt dann zumindest diese Saison diese Chancen aus, die sie haben. Gerade mit einem hervorragenden Robin Hack in diesem Spiel, der seine Chancen genutzt hat. Ich glaube sogar Doppelpack gemacht hat. Oder fast ein Dreierpack, wenn es das Abseitstor nicht gezählt hätte. Andersrum, wenn das Abseitstor gezählt hätte, wäre es ein Dreierpack. Also, ja, war ein gutes Spiel von den Gladbachern. Muss man als Kölner leider zugeben.
Was machen wir mit den Heidenheimern? In der Conference League ausgeschieden auf dramatische Art und Weise letztendlich. Ich glaube, das können aber alle verschmerzen am Ende des Tages. Aber jetzt auch aufgrund des Kieler Siegs ans Tabellenende gerutscht. Dabei hatte ich noch nach der Winterpause gesagt, mit den Verpflichtungen, die sie getätigt haben, im Vergleich zu allen anderen Mannschaften, die sie jetzt gerade so ein bisschen überflügeln, wird das für Heidenheim eine safe Sache sein. Aber Franz Kretzig kommt nicht mehr so richtig rein. Zivzivate sieht fast gar kein Land. Man muss sagen, ich will nicht sagen, dass das war ein absoluter Fehltransfer, aber ich glaube, es war ein Transfer zum vollkommen falschen Zeitpunkt, weil ich glaube, beim KSC hätte er, glaube ich, weiter so gespielt und in Heidenheim ist ihm das jetzt, diese Torgefahr, verständlicherweise vielleicht auch ziemlich abhanden gekommen. Aber auf der anderen Seite, wenn Heidenheim ihn nehmen kann, dann nehmen sie ihn. Das, ich habe sie ja für diesen Transfer gelobt, aber man sieht halt jetzt auch, dass es ein Risiko ist, in so einer Phase so einen Stürmer zu holen für alle Seiten. Und letztendlich funktioniert es nicht so richtig.
Ja, gerade auch Paul Wanner, der hat in dem Spiel auch nicht wirklich reingefunden. Und es ist schade für Heidenheim, gerade als neutralen Fußballfan gesehen, dass die da unten drin sind. Es ist die verdammte zweite Saison eines Aufsteigers. Ja. Und ich glaube, der europäische Fußball kam zu früh. Jetzt können sie vielleicht sich nur noch auf die Bundesliga konzentrieren. Ja, wir sind am 24. Spieltag, dem müssen sie jetzt wirklich wieder reinkommen. Wenn es gut läuft, traue ich ihnen den Relegationsplatz zu, aber mehr wirklich nicht mehr.
Ich glaube, das ist jetzt auch gerade das Maximalziel, wobei das ist ja auch noch punktemäßig relativ easy erreichbar. Das ist ja das Spannende, dass sich da vieles noch so drehen kann. Schauen wir rauf auf Bremen gegen Wolfsburg. Ein knapper Auswärtssieg. Allgemein gab es an diesem Spieltag, glaube ich, fast nur.
Nur Auswärtssiege bis auf Augsburg gegen Freiburg.
Genau, da fielen gar keine Tore. Ist auch ein bisschen crazy. Wie gesagt, die Wolfsburger gewannen mit 1-2. Es ist die fünfte Niederlage in Folge für Werder. Und dafür sorgte vor allem Florian Müller, der die Bremer regelrecht zur Verzweiflung brachte. Zwei Tore von Kevin Wimmer, vor allem das zweite wunderschön. Das erste mit dem Hintern erzielt, ein bisschen zufällig, aber wie gesagt, das zweite mit einem ganz feinen Füßchen. Und Wolfsburg weiterhin auf Europakurs. Die Bremer sind das einzige Team in diesem Jahr, was noch überhaupt keine Punkte geholt hat, sowohl von der ersten, zweiten und dritten Liga. Kurios, ne?
Ja, das ist krass. Dafür, dass 2024 so gut aufgehört hat für die Bremer, dachte man, ja, vielleicht kommen sie in einen Aufschwung. Und dann sind sie so sieglos.
Ja, und im Pokal gegen Bielefeld ausgeschieden. Das wäre eine riesige Chance gewesen.
Ja, das außerdem. Und ja, sie haben kein schlechtes Spiel gegen Wolfsburg gemacht. Aber in dem Falle sind sie auf einen echt starken Marius Müller getroffen. Auf Wolfsburger Keeper.
Ja.
Der hat ein sehr starkes Spiel gemacht.
Der ja auch nur in Vertretung von Grabara da war, aber wirklich überragend gehalten hat. Vielleicht positiv
mal. Ja, bis auf Weißers Tor in der 90. Minute, kam leider zu spät für die Bremer.
Ja.
War auch ein schönes Tor, hebt den über Müller drüber ins Eck. Aber es ist zu spät.
Ja, schön aus Bremer Sicht, dass Keke Topp nach 94 Tagen immerhin wieder dabei ist. Bei den Wolfsburger wird es personell jetzt noch interessant, was mit Jonas Wind und Lukas Metscher passiert. Man ist da in Gesprächen. Tendenz ist aktuell aber eher, dass beide den Verein im Sommer verlassen werden. Aber vielleicht ist ja dann das Thema Europa vielleicht ein Grund, doch in der Volkswagenstadt zu bleiben. Das ist keine Werbung an dieser Stelle. Mal die Betonung darauf. Und Bremen, ja, Bremen rennt halt gerade so ein bisschen hinter der Musik her, haben wir ja schon gesagt. Ich glaube, man darf einfach an der Weser das Wort Europa nicht in den Mund nehmen, beziehungsweise auch nur versuchen, daran zu denken, weil das ist bisher auch in den letzten Jahren immer in die Binsen gegangen. Und jetzt, ja, steckt man im Mittelmaß der Bundesliga-Tabelle fest.
Ja, also das sieht man die letzten Jahre, wie du es gesagt hast. Bremen ist auf Platz 8, man träumt von Europa und dann kommt so eine Misserie von Niederlagen. Und ja, man weiß echt nicht mehr, was man tun soll. Also zumindest als Bremen-Fan kann ich mir vorstellen, dass es nicht gerade einfach ist, wenn man schön ins Jahr 2025 startet mit so vielen Siegen. Ich glaube, 4 Siege in Folge waren es. Und dann jetzt gar keinen Sieg feiern konnte, die letzten Spiele. Auch gegen Bielefeld, wo man denkt, das ist eigentlich machbares Los gewesen im Pokal.
Ja, und die Chance auf ein Halbfinale, auf ein potenzielles Endspiel in Berlin, wo die Bremer ja auch schon lange nicht mehr waren. Ja, alles so ein bisschen verpasst. Aber sicherlich auch die Haare gerauft haben sich oder haben sie sich in Bochum gegen Hoffenheim. Denn der VfL, ich weiß nicht, ob ich den VfL mal so gut hab spielen sehen. Also es war wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel der Hausherren, aber am Ende 1-0 verloren gegen die Hoffenheimer. Tom Bischoff mit dem goldenen Tor, wo allerdings auch Timo Horn kräftig mitgeholfen hat. Er sagte auch anschließend, das Schlimmste ist, morgen wach zu werden und das wieder im Kopf zu haben. Das tut mir leid für den Verein. Ja. Es hat mir wirklich sehr leid getan für die Bochumer. Die haben wirklich ein tolles Spiel gemacht. Und
also ein Unentschieden wäre mindestens verdient gewesen für die Bochumer. Gerade für mich, also ich mag Timo Horn sehr. Er ist bei Bochum jetzt, die letzten zwei Spiele waren super. Auch das Spiel gegen Hoffenheim war nicht schlecht. Der hat ja gut gehalten. Nur halt, es ist halt doof, wenn man sich den Schuss von Bischoff anguckt. Es ist ein Aufsetzer, er hat freie Sicht. Und dann,
ich glaube, der setzt sogar zweimal tatsächlich sogar
auf. Ja, genau. Den kann man eigentlich einschätzen und dann, es ist halt ärgerlich für einen Torhüter. Und da kann ich einen Timo Horn verstehen, gerade weil Bochum kein schlechtes Spiel gemacht hat und ja, ein Unentschieden eigentlich wirklich verdient gewesen wäre. Aber Baumann war auch nicht schlecht von Hoffenheim, da hat man ja seine guten Leistungen wieder gesehen.
War ja ein bisschen überraschend, dass er schon wieder im Tor stand nach der Verletzung. Also ja, man hätte eigentlich gedacht, das dauert noch ein bisschen. Aber hat ein starkes Comeback gefeiert. Und ihr wisst ja, wenn Julian da ist, dann müssen wir natürlich auch mal über Schiedsrichterthemen sprechen. Und das gab es bei diesem Spiel, ich glaube, das war so circa 64. Minute, so in dem Dreh, wo Örmann Gift Orban, der ja immer mehr zu meinem Lieblingsspieler in dieser Bundesliga wird, im Strafraum am Fuß trifft. Es gibt allerdings kein Elfmeter. Aufgrund dessen sah auch Co-Trainer Fröhling, weil er sich zu sehr aufgeregt hatte, die rote Karte. Wir haben uns im Vorgespräch schon über die Szene unterhalten und ich glaube, wir sind uns da absolut einig. Also Orban macht vielleicht ein bisschen viel draus, aber es ist ein klarer Elfmeter.
Ja, ich verstehe nicht, warum der VAR da sich nicht eingreift. Dafür, für solche Situationen hat man den VAR. Ich habe vor der Podcastaufnahme mir nochmal das Spiel angesehen und in der Lupe sieht man es eindeutig, dass da ein Kontakt da ist. Er rutscht mit offener Sohle rein, trifft ihn. Ja, Orban, wie schon gesagt, macht viel draus aus der Szene. Aber trotzdem muss ich doch als Schiedsrichter rausgehen oder zumindest beim VAR nachfragen, ob da nicht was gewesen ist, wenn da ein Spieler so theatralisch fällt. Ja, es sieht doof aus, aber trotzdem muss ich doch im Hinterkopf haben, wenn ich die Möglichkeiten habe in der Bundesliga, da nochmal drauf zu gucken. Oder zumindest nachzufragen. Check das doch mal bitte.
Da sind wir auf einer Wellenlänge. Vielleicht eine Abschlussfrage noch zu diesem Spiel. Die Hoffenheimer haben jetzt durch den Sieg 25 Punkte damit. Lass mich kurz zusammenrechnen. Sind das 8 Punkte auf den Relegationsplatz Vorsprung? Frage an dieser Stelle: Klassenerhalt damit sicher für die TSG?
So gut wie. Schade eigentlich, aber ja.
Und Bochum dann nächste Woche in München zum 125-jährigen Vereinsjubiläum. Das wird
zumindest das Heimspiel.
Ja, genau. Wo es zelebriert wird, sagen wir mal so. Ja. Die Feier war ja jetzt schon unter der
Woche. Das Trikot sieht echt schön aus, muss man zugeben.
Ja, das wollte ich mir auch kaufen. Nur leider hatten sie meine Größe nicht mehr. Hm. Naja, ist halt so.
Ist wie bei den Traditionstrikots beim 1. FC Köln. Ich wollte mir auch eins holen und direkt ausverkauft.
Ja, ist natürlich auch immer schrecklich, wenn du die dann ein paar Stunden später vollkommen überteuer bei eBay und Co. findest. Das ist dann eine richtige Verarsche. Und eigentlich, wenn du auch dabei Mitglieder erwischen solltest, müsstest du denen eigentlich die Mitgliedschaft entziehen, weil, aber naja.
Ja, ist genauso. Das habe ich, ich weiß nicht, bei was das war, genau, beim Pokalspiel von Leverkusen gegen Köln, der Wirtz verschenkt sein Trikot und einen Tag später ist das bei eBay Kleinanzeigen drin.
Das habe ich auch gelesen.
Also da hätte ich mich aufregen können.
Ja, und dann wundern
also
wir uns vor allem, warum
doch,
dann...
Du kriegst doch nicht ein Trikot, da würde ich meine Seele für verkaufen, für solche Trikots, in solchen wichtigen Spielen.
Ja.
Und dann wird das Ding einfach auf eBay gesetzt. Also ich glaube, ich spinne.
Ich weiß nicht, siehst du auch ab und zu mal auf Social Media irgendwie, wenn da immer so jemand unterwegs ist, der irgendwie so gefühlt eine ganze Mappe voller Autogrammkarten hat und dann immer zu den Spielern hingeht und sagt, dass sie alle die Autogrammkarten, also nicht eine, sondern alle unterschreiben soll?
Nee,
hast du das schon mal
gesehen?
Nee. Dann musst du mal mehr auf Social Media gucken. Das ist auch gefühlt immer derselbe.
Als Spieler würde ich mir da doof vorkommen, wenn da jemand mit so vielen Autogrammkarten...
Ich glaube, da haben auch einige Spieler auch schon mal Nein gesagt oder so, weil, also...
Ja, eine ist ja okay oder eine Unterschrift oder so.
Oder haben zumindest mal kritisch nachgefragt, weil, ja, ist schon, naja.
Ja.
Und da wundert mir an sich dann halt, dass die Spieler dann halt keine Trikots, keine Autogramme, keine Fotos mehr machen wollen oder geben wollen.
Ja, verständlich.
Das ist dann halt ärgerlich.
Es ist ja so ein Inflationswert, aber wie gesagt, solche Sachen sind halt wertvoll und ich kann auch verstehen, warum nicht mehr erwünscht ist, dass so die Trikots verschenkt werden sollen oder ich kann das verstehen, gerade wegen solchen Aktionen, wie gerade eben genannt.
Ja, ist halt immer schade, dass immer die größten Idioten oder die wenigen Menschen, die sowas Dämliches machen, dann immer alles kaputt machen, ne? Und dann, dass da alle drunter leiden müssen. Aber ja, so ist es in vielen Dingen. Und wie bekomme ich jetzt den Bogen hin zu St. Pauli gegen Dortmund? Weiß ich nicht. Ist mir keiner eingefallen, deswegen machen wir es jetzt einfach so. Der BVB 2-0 gewonnen. Es ist überhaupt das erste Spiel in dieser Saison. Oder nein, das erste Mal in dieser Spielzeit, dass der BVB 2 Spiele am Stück gewinnt. Auch krasse Sache, oder? Also ich meine... Gut, auf der anderen Seite überrascht sei auch nicht, also da, wo der BVB steht. Trotzdem, an dieser Stelle wollen wir, glaube ich, mal loben. Der Sieg war absolut verdient. Richtig starkes Spiel von Karim Adeyemi, der auch insbesondere unter Niko Kovac immer besser wird. Und St. Pauli, ja, das vierte Spiel in Folge verloren. Übrigens auch das vierte Spiel ohne eigenen Treffer, dass sie offensiv jetzt nicht so krass unterwegs sind, das zeigen sie eigentlich schon die ganze Saison. Die Defensive hat ihnen ja halt so ein bisschen bisher durch die Spielzeit geholfen, nur auch die bröckelt so langsam. Also wenn man auch mal die Aktion von Nemeth und Treu sich anschaut und davor warnt jetzt Alexander Blessin beziehungsweise auch Jackson Irvine hat da jetzt gesagt, wir müssen defensiv weiter... so bleiben, wie wir jetzt sind, weil sonst werden wir keine Chance haben.
Eigentlich eher unwahrscheinlich, weil du musst ja Tore schießen, damit du wenigstens Punkte.
Das hat mich halt auch gewundert. Also setzt man da vielleicht auch so ein bisschen die Priorität? Also es ist ja nicht falsch, eine stabile Defensive zu haben, nur also willst du dir denn jetzt immer ein 0-0 ermauern und letztendlich ist die St. Pauli-Defensive ja trotzdem nicht personell eher im unteren Drittel der Tabelle angesiedelt, vollkommen verständlicherweise.
Ja.
Und das ist
also
ja auch immer ein enormer Druck.
Wenn man auf eine 0-0 tendieren würde, wären es ja theoretisch 10 Punkte am Ende, also jetzt die nächsten Spieltage. Aber das kann doch kein Ziel von einem Bundesligisten sein.
Das schaffst du ja auch gar nicht.
Erstens das. Und zweitens, ich brauche doch auch eine stabile Offensive, um wenigstens ein Tor zu schießen, damit man mal dreckig 1-0 gewinnt oder sowas. Ist ja egal. Hauptsache, wie man so schön sagt, ein Sieg ist ein Sieg.
Ja.
Aber darauf zu beharren, weil die Offensive ist ja komplett mau. Wie gesagt, 4 Spiele jetzt ohne eigenes Tor ist schon sehr schlecht.
Und man dachte ja zwischendurch so ein bisschen, dass sie jetzt so nach und nach den Drive auch in der Offensive so ein bisschen finden. Ja, hat leider nicht so ganz lange angehalten. Ein Wort vielleicht noch zu Borussia Dortmund. Am Dienstag geht es... Nee, der OSC Lille kommt erstmal nach Dortmund. Das Hinspiel in der Champions League. Sagt man vielleicht auf dem Papier, muss der BVB eigentlich machen. Aber auf der anderen Seite, wenn man auch mal bedenkt, dass Lille direkt durch die Gruppenphase gekommen ist, ne, ist das Verbrennungsrisiko auch relativ hoch, gerade wenn es der BVB ist, die auch immer im Negativen für Überraschungen gut sind.
Ja, ich bin mal gespannt, wie das unter Kovac läuft. Also in der Champions League gab es ja positiv wie negativ Aspekte gegen Glasgow, also ein super 3-0 in Glasgow und dann halt ein Unentschieden zu Hause. Wenn man das gegen Lille macht, ist man bestimmt auch zufrieden. Aber man sollte schon als BVB, gerade weil man letztes Jahr im Finale stande, hat man ja als BVB Ansprüche. Nur hatte Watzke gesagt, weil es gerade in der Bundesliga nicht so gut läuft, dass man auf 2 Jahre verzichten könnte auf die Champions League, glaube ich eher weniger, weil man hat ja als BVB, glaube ich, schon den Anspruch, wenigstens europäisch zu spielen, dass du da Geld wieder reinkriegst.
Also es war ja auch rein aufs...
Champions League kriegt man ja wenigstens Geld.
Ja, es war ja rein aufs Finanzielle gemünzt. Aber ich glaube nicht, dass die Fans von Borussia Dortmund, denen die Vereinsfinanzen in erster Linie jetzt, glaube ich, nicht so wichtig sind, sondern die wollen Champions League, glaube ich, sehen. Und ich glaube, 2 Jahre die Königsklasse nicht mehr in Dortmund zu Gast zu haben, ich glaube, damit kann man nicht so gut leben, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich glaube, das wäre schon, also du hast ja schon Ansprüche an den Verein und ich glaube, da wo sie jetzt stehen, ist ja für den Verein schon schlimm.
Ja.
Das ist ja, Platz 10 ist ein No-Go sozusagen. Das letzte Mal, wo Dortmund so schlecht war, war glaube ich die letzte Saison unter Jürgen Klopp. Da waren sie ja am Anfang der Saison auf dem letzten zwischenzeitlich.
Ja, ja.
Und sind dann haben dann glücklicherweise noch Europa geschafft, aber das ist ja nicht Borussia Dortmund Ansprüche.
Nee, aber diese...
Eigentlich wollen die ja Bayern-Verfolger Nummer 1 sein.
Ja, gut, aber das ist ja schon längere Zeit eigentlich nicht mehr so. Aber da war dieser Dreier auf St. Pauli zumindest jetzt wichtig und da haben sie die Pflichtaufgabe zumindest mal gelöst. Das könnte man ja den Dortmundern immer vorwerfen, dass sie ihre Hausaufgaben nicht machen. In dem Fall haben sie es gut und souverän, nicht super spektakulär, aber klar und deutlich gemacht.
Wichtig ist, dass sie jetzt Struktur reinbringen und hoffentlich aus Sicht eines BVB-Fans jetzt mal wieder konstanter werden in ihrer Leistung. Jetzt ist 6-0 gegen Union Berlin, jetzt 0-2 gegen St. Pauli. Das heißt ja, sie haben eine gewisse Stabilität hinten drin, was ja auch für Kovac steht, Defensivfußball. Aber ich weiß immer noch nicht, ob Kovac der richtige Mann ist für den BVB.
Ich weiß es ehrlicherweise auch noch nicht. Ich glaube, das müssen wir mal abwarten. Aber wie gesagt, auch in der Champions League. Bei allem Respekt, auch was Lille bis hierhin gezeigt hat. Aber gerade wenn du im Achtelfinale, wie gesagt, vielleicht schaue ich zu wenig französischen Fußball, aber ich sage jetzt mal so, als BVB, ich meine, wenn du dir anschaust, was Bayern für Gegner hat, ich glaube, Real spielt gegen Atletico, also da kannst du dich als BVB glücklich schätzen, Lille bekommen zu haben. Also ja, das musst du machen.
Das stimmt. Also wir sagen mal, machbares Los, jedes Los ist machbar, nur ob es dann so kommt, ist die andere Sache.
Genau.
Wir hoffen natürlich aus deutscher Sicht, dass der BVB ins Viertelfinale einzieht.
So ist das. Frankfurt gegen Leverkusen, das war das Topspiel an diesem Spieltag. Ich finde auch zu Recht. Aber die Leverkusener haben kurzen Prozess gemacht, vor allem innerhalb von 8 Minuten 3 Tore erzielt. Damit war das Ding durch. Das wunderschöne Tor von Garcia kam natürlich erst in der zweiten Hälfte. Ja, und das Tor zwischendurch mal von Ekitike, wo Mokiela auch ordentlich mithilft, war ja mal so ein kleiner Stimmungsaufheller. Aber ansonsten war die Eintracht nie so richtig imstande, da zurückzukommen. Fangen wir mal an mit Leverkusen. Obwohl, ich habe zu Leverkusen eigentlich nicht viel zu sagen, aber
naja,
ja, beeindruckend.
Die Aktion von Boniface am Ende, also wo er seinen eigenen Mitspieler angreift, nur weil er ihn angeschossen hat. Das ist bei einem Stand von 1-4 komplett unnötig.
Ja.
Also ich weiß nicht, was das sein sollte, ob das Überheblichkeit ist, aber bitte, seinen eigenen Mann anzumeckern, nur weil er im Weg stande, sorry, bei einem Stand von 1-4, da ist das ein No-Go. Denn hätte ich, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich ihn sofort ausgewechselt, wenn ich Xabi Alonso gewesen wäre. Weil das geht nicht.
Da war das nicht, eher am Ende des Spiels, wo er da...
Ja, war am Ende des Spiels, aber das ist für mich ein No-Go. Also,
ja, ja, da sind wir uns ja einig. Da sind wir uns ja einig.
Aber ja, du hast recht. Frankfurt hat nicht ins Spiel gefunden. Die haben immer wieder Aufbauprobleme gehabt. Und deswegen hatte Leverkusen auch ein leichtes Spiel gehabt.
Allgemein jetzt in beiden Topspielen, wir erinnern uns letzte Woche, die Bayern 8 Gegentore. Also in beiden Spielen, muss man sagen, wirklich klar und deutlich untergegangen.
Ja, gerade weil man die Frankfurter zu Hause auch noch, wo die SGE-Fans hinter den Frankfurtern stehen, ist schwierig, das zu akzeptieren für jeden Frankfurt-Fan wahrscheinlich.
Na, das Interessante war ja auch so ein bisschen die Herangehensweise. Weißt du, gegen Bayern haben sie sehr tief gestanden, was ihnen zum Verhängnis geworden ist. Gegen Bayern haben sie versucht, früh zu stören. Ich erinnere mich, glaube ich, an das erste Tor, war das der lange Ball von Xhaka, wo er einfach 3 Sekunden den Ball hat und einfach keiner anläuft und dann diesen Diagonalball spielt, wo meilenweit keiner oder sich keiner zuständig fühlt. Also ja. Das war ja wirklich Wahnsinn, was die Eintracht aktuell defensiv veranstaltet.
Ja, tut mir auch leid für Kevin Trapp, der da nicht viel machen kann bei den Situationen.
Nächstes Spiel dann für die Frankfurter Europa League diese Woche. Ich glaube, in Amsterdam ist das Hinspiel. Und wie gesagt, Leverkusen bei den Bayern. Wird sehr spannend. Und dann gehen wir rein in den Sonntag. Union Berlin unterliegt Holstein Kiel, Armin Gigovic mit dem entscheidenden Treffer. Es war der erste Auswärtserfolg von Holstein in dieser Spielzeit. Es geht ja in der unteren Tabellenhälfte, es geht ja wirklich brutal hin und her. Und man muss auch sagen, der Kieler Auswärtserfolg bei Union, der ist verdient, oder?
Wichtig, verdient. Aber auch irgendwie sehr merkwürdig, weil Union mal als Heimmacht ging. Die waren ja am Anfang ihrer Bundesliga-Zeit, glaube ich, etliche Heimspiele ungeschlagen. Und jetzt geht das auch langsam wieder bergab.
Das ist Obwohl schade. Sie vermeintlich irgendwie schon raus waren, gerade nach diesem Sieg gegen Hoffenheim. Aber jetzt...
Ja, der Baumgart-Fußball, es ist halt, es wiederholt sich immer wieder.
Gefühl der hat sich Baumgart. Bisher gar nicht durchgesetzt.
Sei es bei Köln, sei es beim HSV, jetzt bei Union. Er hält halt an seinen Spielstil fest und ich glaube, damit fährt er gegen eine Wand. Er ist der Meinung, dass er damit durchkommt, aber ich glaube, das wird einfach nichts. Weil wenn du schon merkst, bei 2 weiteren Vereinen, dass du gegen eine Wand fährst mit dem Spielstil und dann trotzdem nicht veränderst, da stimmt doch irgendwas nicht.
Ich würde da gerne seine Aussage mit hinzufügen, wo er gesagt hat, dass er generell die Qualität seiner Offensive nicht in Frage stellt. Da muss ich aber ehrlicherweise fragen, also da steige ich genau auf das ein, was du gerade gesagt hast. Die Unioner haben in diesem Spiel 38 Flanken geschlagen. Und es entstand nahezu keine Torgefahr. Das ist so witzig, weil Hertha BSC hat exakt das gleiche Problem. Da wundere ich mich auch seit Wochen, wieso Fabian Reese denn jeden Ball in den Strafraum kloppt. Es gibt aber gar keine Abnehmer. Also
das
ist irgendwie ein Berliner Problem.
Köln hatte unter Baumgart. Das ist genau das. Flanke in 16er und unter Baumgart war Modest noch da. Flanke auf Modest, Modest Tor. Deswegen hat er so viele Tore geschossen damals. Aber Das kann doch nicht immer erfolgreich sein. Vor allen Dingen, wenn du merkst, dass du keinen Abnehmer vorne drin hast, da kannst du doch nicht 38 Flanken schlagen und es kommt null, wirklich null Tore zustande.
Ja,
Da muss ich
Illich,
jetzt auch mal Baumgart fronten, so sehr ich ihn mochte, aber
ja, aber es ist ja
das kann nicht sein.
offensichtlich. Also Illich hatte, glaube ich, einen halbwegs gefährlichen Kopf aufs Tor. Ljubicic, auch Neuzugang. Im Winter hat man gar nichts gesehen, aber der wurde halt auch nicht ins Spiel gebracht, geführt. Und es ist das, was halt seit Wochen oder was in dieser Saison allgemein so ist. Benedikt Hollerbach trägt diese Offensive. Wenn
Ja,
von
und
ihm nichts
wenn man dann
kommt,
noch
kommt
merkt,
gar
dass
nichts.
Frederik Ronhoff, also der Torhüter von Union, in der letzten Minute nochmal zum Kopfball
Ja.
rangeht,
Hast du
ist
gerade
da kein
Rönnoff
Stürmer auf.
gesagt?
Ja, Ronhoff, oder?
Renault, nicht Rönnoff.
Renault, oh, Entschuldigung.
Ich glaub, das hast du bei der letzten Folge nämlich auch schon gesagt und das hat mich hinterher im Schnitt ein bisschen getriggert, dass du Rönnoff gesagt hast. Alles gut.
Ja. Dann eben Renault, Entschuldigung.
Ja, wir müssen hier genau sein.
Ja, alles in Ordnung. Ich entschuldige mich.
Ach, alles
Frederik
gut. Ich
Renault.
habe auch schon Mehdi Bennatia, man erinnert sich an ihn, habe ich auch bestimmt ein halbes Jahr Mehdi Bennatia genannt. Also insofern kein Problem. Und er war Bayern-Spieler, ich als Bayern-Fan. Ne? Also von daher. Ja. Wer bin ich, dass ich das kritisiere? Und es stand ja in sämtlichen Gazetten, dass dieses Union-Kiel-Spiel für Union nicht die erste Niederlage war, sondern die zweite gab es ja vor dem Bundesgericht, nämlich, ihr wisst alle noch die Thematik um Torhüter Drewes, der diese, was war das nochmal, Feuerzeug, ne?
Ja.
Gegen den Kopf bekommen hatte, worauf das Spiel nicht
Das soll sich nicht
abgebrochen,
so
wo,
haben.
nicht abgebrochen wurde, dann zu Ende. Ihr kennt die Geschichte, alles muss ich nicht wieder hervorholen. Auf jeden Fall hatte das Sportgericht dazu ja schon eine Entscheidung gefällt. Das Bundesgericht hat sie jetzt bestätigt, was bedeutet, die Bochumer kriegen die 3 Punkte zugeschrieben, beziehungsweise also ein 2-0 Sieg für sich. Und die Unioner haben aber noch die
Zusätzlich
Möglichkeit.
noch einen Punkt Abzug gekriegt, glaube ich.
Ja, oder so. Die Unioner haben aber jetzt noch vor, das ständige Schiedsgericht anzurufen, aber damit hat man dann auch alle juristischen Wege, glaube ich, ausgeschöpft, meine ich, zumindest auf DFB-Ebene. Ja, spannend, wie es in der Hinsicht noch weitergeht. Wollen wir mal zum letzten Spiel kommen an diesem
Ja.
Spieltag? Augsburg gegen Freiburg, ein 0-0. Es war, glaube ich, ein 0-0 der besseren Sorte, vor allem ein starkes Spiel vom FCA, also dass die da nicht als Sieger vom Platz gehen,
Hängt aber auch
war
an einem
sehr
starken
komisch.
Atubolu.
Ja, aber auch zwei Aluminiumtreffer von Onyeka und Muni. Das
Ja.
Kuriose an der Geschichte ist auch so ein bisschen, der FCA bleibt trotzdem 8-mal in Folge jetzt ungeschlagen in der Bundesliga, 4-mal ohne Gegentor. Die
Und
Freiburger
Freiburg
wiederum,
genauso.
na, bei den Freiburgern
Fünfmal.
ist es tatsächlich 5-mal in Folge ohne Gegentor.
Ja. Aber das zeigt auch mal wieder, also Atubolu und Finn Dahmen sind deutsche Torhüter. Ja, es hängt nicht immer von den Torhütern ab. Das hat Atubolu im Interview danach auch gesagt, dass es auch von den Vordermännern abhängt. Aber dem Torhüter wird meistens das zu Null-Spiel zugeschrieben. Und man freut sich ja auch. Und wenn man so sieht, ja, unsere deutschen Torhüter werden immer älter, sei es Ter Stegen, Baumann, die gerade nominiert werden. Und du siehst dann Atubolu, der Nationaltorhüter in der U21 war. Und jetzt einen Finn Dahmen beim FC Augsburg. Wenn die sich weiterentwickeln, werden die was für die Nationalmannschaft, meiner Meinung nach.
Würde ich so zustimmen. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, vielleicht weil ich da auch in München so ein bisschen junge Torhüter geplagt bin, weil man sich immer hinter Manuel
Schade um
Neuer
Jonas Urbich.
ja immer die größten Talente holt und ich denke mir immer, und was verspricht sich der FC Bayern genau von diesen Torhütern? Vor allem sie dann zu holen, wenn sie überhaupt nicht spielen und sie dann hinter Manuel Neuer Platz nehmen und dann gar nicht sich weiterentwickeln können, potenziell ist das immer eine gewisse, ja, Absurdität. Aber gut, werden wir ja vor allem im nächsten Jahr drauf gucken, ob dann Manuel Neuer vielleicht mal das Paulaner-Spiel weglässt. Wir werden es sehen. Ansonsten
habe ich jetzt erstmal nichts weiter zu diesem Spieltag. Julian schüttelt den Kopf, dann würde ich mal sagen, atmen wir einmal durch und kommen dann noch zu 2, 3 kleineren Themen. Oder?
Ja.
Wunderbar, bis gleich. So, da sind wir wieder und ihr habt es ja eben schon mitbekommen, der DFB-Pokal wurde ausgelost, beziehungsweise das Halbfinale und da ergeben sich folgende Begegnungen. Der VfB Stuttgart spielt gegen RB Leipzig und Arminia Bielefeld trifft auf Bayer Leverkusen. Wie findest du diese Duelle?
Ja, es sind gute Duelle. Also ich würde mich tatsächlich freuen, wenn Bielefeld gegen Leverkusen gewinnen würde. Gerade wie Leverkusen halt weitergekommen ist ins Viertelfinale. Aus Kölner Sicht halt ärgerlich.
Aber da stellst du dir halt immer die Frage, haben sie dann wirklich eine realistische Chance, den Pokal zu gewinnen?
Ja, es wäre, das ist die eine Sache. Gerade als Drittligist, stell dir mal vor, ein Drittligist in Europa wäre zwar eine finanziell eine tolle Sache für einen Drittligist, auch so in Anführungsstrichen ein Cheatcode. Aber
da würde David Bücker, liebe Grüße an der Stelle, der würde da wegfliegen. Also das wäre wirklich irre. Und auch übrigens der liebe Kollege Neles Heidemann, der vor 2 Wochen da war. Stimmt, der ist auch Amine. Also das wäre absolut irre.
Ja, schöne Grüße, habe ich auch gehört. Also wie gesagt, Leverkusen ist hier der deutliche Favorit und ich denke mal, dass Leverkusen das machen wird und ins Finale einziehen wird. Spannend ist hingegen die andere Partie mit VfB Stuttgart gegen RB Leipzig, wo ich mir echt nicht sicher bin, wer es ist. Also aus fußballerischer Sicht würde ich gerne sagen, der VfB Stuttgart. Realistisch gesehen, momentan, was das Spielerische angeht, auch VfB Stuttgart. Aber wir wissen ja, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Leipzig hat den Pokal auch schon 2-mal gewonnen.
Ja, und das ist jetzt auch gut. Ich will Leipzig nicht wieder in Berlin sehen. Das ist wirklich.
Nee, das will auch keiner sehen. Gerade die Pillen gegen die Dosen. Sorry. Ist nun mal so.
Ja.
Das ist fußballerisch kein schönes Spiel. Und deswegen, meine Hoffnung ist Bielefeld gegen Stuttgart, aber. Ja, wir wissen alle, wie es meistens kommt, wenn man es sich wünscht.
Ja, Vorteil immerhin für den VfB, nämlich, dass sie zu Hause spielen. Aber klar ist auch wiederum, ich glaube, die Halbfinals sind Anfang April und wir haben jetzt Anfang März. Also da kann sich halt sportlich auch noch so viel drehen und wenden und sich die persönlichen Situationen der Vereine ja noch komplett ändern. Also von daher, ja, macht es jetzt auch wenig Sinn, da jetzt einen fundierten Tipp abzugeben, weil wie gesagt, bis dahin fließt noch eine Menge Wasser die Elbe hinunter. Nee, sagt man das so? Wasser die Elbe hinunter. Naja.
Wir sagen hier in Wasserung, sag mal, es fließt noch viel Wasser der Werra entlang. Also.
Okay, dann. Es haut bestimmt irgendwie hin. Ihr wisst, was ich meine. Entschuldigung, es ist Montagabend. Und mehr muss man, glaube ich, nicht sagen. Ich habe für dich noch 2 kleine Sachen. Und zwar, es gibt eine neue Regel zur neuen Spielzeit. Und die betrifft die Torhüter. Nämlich, das IFAB hat jetzt eingeführt, wie gesagt, zur neuen Spielzeit, dass Torhüter den Ball nicht mehr länger als 8 Sekunden in ihrem Besitz haben dürfen. Falls doch, gibt es einen Eckball.
Tatsächlich gibt es die Regel schon. Also Torhüter haben theoretisch den Ball nur 6 Sekunden, aber das überprüft kein Schiedsrichter.
Ich wollte schon sagen, also generell finde ich die Idee nicht schlecht, schon, aber ich war nämlich auch der Meinung, dass es jetzt schon mal verschärft wurde, aber hat es da so eine Situation schon mal gegeben? Nee, oder? Kann mich nicht daran erinnern.
Es wird dann halt Zeitspiel gepfiffen und indirekten Freistoß, weil es ist halt, die Situation kommt halt selten vor. Das ist es nun mal. Weil, ja, Torhüter nehmen sich die Zeit, gerade wenn es beispielsweise du 1-0 führst als kleine Mannschaft, dann legst du dich halt gerne auf den Ball drauf. Das ist halt eine Verschärfung für den Spielstil, weil du es dann schneller machen möchtest, das Spiel. ich kann die IFAB verstehen, aber die Umsetzung wird halt schwierig sein, weil wie viele, ich weiß ja nicht, mit was sie es ahnden wollen, wahrscheinlich indirekten Freistößen, wollen sie es dann ahnden?
Und ja, nein, es gibt dann ja einen Eckball.
Oder Eckball, ja.
Es gibt, also die neue Regel sagt ja jetzt vor, es gibt, wenn es länger der Fall ist, gibt es für die gegnerische Mannschaft einen Eckball.
Ja, da würde ich gerne mal sehen, wie viel am Anfang der Saison Eckbälle gibt, gerade in solchen spannenden Spielen wie im Pokal. Also ich stelle mir gerade den DFB-Pokal vor, wo so eine kleine Mannschaft, sei es mal, nehmen wir jetzt mal ein Drittligist wie Erzgebirge Aue oder so, beispielsweise 1-0 führen und dann der Torhüter mehr als 8 Sekunden lang den Ball in der Hand hält. Wie viele Eckbälle wird es denn dann geben?
Also es klingt halt nicht sehr praktikabel oder so, als ob man es wirklich durchsetzen würde dann. Beziehungsweise würde ich dann gern die Verwunderung der Zuschauer sehen, wenn es ein Schiri dann doch mal durchsetzt, weil ich glaube, dass dann so wenig in den Köpfen drin ist, dass sich dann alle fragen, hä? Ach so, diese Regel gibt's.
Ich stelle mir das gerade auch so vor, also es wird ja wahrscheinlich allgemein so geregelt, wenn das in der Kreisliga passiert, auf einmal pfeift der Schiedsrichter Eckball, wenn der Torhüter den Ball in der Hand hat.
Ja, also.
Also ich glaube, in der Kreisliga wird das jetzt nicht so scharf gesehen, aber was willst du machen, ne? Es ist halt, ich kann verstehen, du willst das Spiel schneller machen, aber ob es das wirklich schneller macht, weil du hast ja einen ruhenden Ball in Anführungsstrichen, wenn der Torhüter den Ball in der Hand hat, und dann machst du gleich in der folgenden Situation wieder einen ruhenden Ball. Das ist doch kacke.
Also wenn es ein Torhüter total ausnutzt, wäre ich eher dafür gewesen, dass man in Sachen Karten deutlich strenger ist und im Zweifel dann jemanden vom Platz stellt. Ist zwar auch eine harte Strafe, aber ich finde das zumindest deutlich...
Ja, zumindest gelbe Karte, ja, es ist ja schon so, aber...
Ja, und dass man das einfach konsequenter umsetzt.
Ja.
Also, das wäre doch sehr viel sinnvoller. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Eine andere Idee haben Gerard Piquet und Iker Casillas in einem Podcast besprochen. Und zwar hatte Piquet die Idee, ich zitiere mal, was er gesagt hat, es kann nicht sein, dass man 100, 200 oder 300 Euro für ein Ticket ausgibt und dann kein Tor sieht. Also, Piquet möchte gerne, dass es keine 0 zu 0s mehr gibt. Er macht stattdessen den Vorschlag, dass wenn ein Spiel 0 zu 0 ausgehen sollte, gibt es für beide Mannschaften keine Punkte. Also er möchte damit im Prinzip quasi erreichen, dass beide Mannschaften halt bis zum Schluss halt versuchen, ein Tor zu erzielen. Wenn es 1-1 steht, dann ist es halt so, aber dann haben die Zuschauer zumindest Tore gesehen. So. Aber er will damit erreichen, dass es halt bis zum Schluss so abgeht, dass beide Mannschaften das Ziel haben, Tore zu erzielen. Ja,
jetzt, also meiner Meinung nach sinnlos, weil gerade wenn du das Spiel, wir hatten es gerade eben, Augsburg gegen Freiburg, ein 0-0 der besseren Art, da hast du Torchancen gesehen, die hat man gesehen, sie wollten beide, aber es lag halt an einer guten Torhüterleistung. Wenn der Torhüter einen saustarken Tag hat, dann kann das Spiel nur 0-0 ausgehen. Also, wie werden denn ein 0-0 verhindern? Also, sorry, da muss man ja ins Elfmeterschießen dann gehen, wenn es nach 90 Minuten.
Naja, das, was ich auch also an Kommentaren unter diesem Vorschlag gesehen habe, es gibt ja dann immer so die Argumentation, ja, im Eishockey gibt es ja dann auch Penalty-Schießen oder beziehungsweise Overtime und im Basketball gibt es das auch, da gibt es ja keine Unentschieden. Aber ja, ich glaube, wir sollten halt nicht anfangen, immer jede Sportart, nur weil es bei der so ist, die dann halt zu vergleichen. Und das Grundproblem ist doch viel eher, vielleicht sollte man Fußballtickets einfach bezahlbar machen. Ja.
bezahlbare Tickets, bitte.
Ja, wie wär's denn?
Alle ins Stadion.
Wie wär's denn vielleicht damit? Davon mal abgesehen, was machst du denn dann in solchen Fällen wie jetzt Champions League mit Hin- und Rückspiel? Also da kannst du ja überhaupt nicht sagen, also in der K.O.-Phase 0-0.
Ja, obwohl, dann macht man halt eine K.O.-Phase, aber ohne Rückspiel, weißt du, dann hast du weniger Spiele.
Ja, aber wovon träumst du nachts?
Ja, ich weiß, meine Aussage hat zwar keinen Sinn gemacht, aber es wäre für die Spieler eine Option, weißt du, da hättest du weniger Spiele.
Ja, also ist ja ein bisschen albern. Diese Idee.
Ja, natürlich. Also, Ja, sinnlos. Ja. Meiner Meinung nach, aber es gibt bestimmt Leute, die das unterstützen würden.
Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, Arsene Wenger hat ja regelmäßig auch irgendwelche komischen Ideen. Oder war das Florentino Perez, der gesagt hat, unsere Jugend schaut nicht mehr 45 Minuten Fußball, deswegen müssen wir pro Halbzeit jetzt eine halbe Stunde machen. Ja.
Das ist, die Sache ist, du kannst einen Sport einfach nicht verändern, so wie er ist. Du hast jahrelang das Gleiche gemacht, du hast teilweise ein paar Regeländerungen, gut, das ist okay, aber du kannst jetzt nicht aus einer Pflaume eine Birne machen.
Ja, das ist ein schöner Vergleich. Kannst aus einer Pflaume nicht eine Birne machen. So, der Spruch des Tages. Ihr findet T-Shirts mit diesem Spruch. Jetzt nicht im Football's Coming Home Fanshop. Die ersten 10 sind limitiert, unterschrieben von Julian Gramann, den größten Poeten, den größten Fußballpoeten unserer Zeit. Vielen Dank an dieser Stelle. Bevor wir den Podcast zumachen, weil Julian natürlich da ist, müssen wir natürlich ein Wort zum FC mal trotzdem noch verlieren. Es ist ja unfassbar spannend in der zweiten Liga punktetechnisch. Ich glaube, Platz 1 bis 8, wie groß ist da der Unterschied? Waren das irgendwie 4, 5 Punkte?
Nicht viel. Ich glaube 4 Punkte, 4, 5 Punkte maximal.
Ja, also es ist ja wirklich bekloppt. Und die Kölner, was ich mich ja schon immer gefragt habe, wie oft haben die in dieser Saison schon 1-0 gespielt? 8-mal?
Ich glaube 8-mal, ja.
Jetzt kannst du der Welt halt da draußen mal erklären, warum, also was finden die Kölner so geil an einem 1-0? Vor allem jetzt in letzter Zeit ist es ja auch nicht immer gut gegangen, wenn man nur ein Tor schießt.
Also ich als Köln-Fan finde es halt tatsächlich ein bisschen doof, wenn es immer nur 1-0 geht. Ja, ein Sieg ist ein Sieg, wir nehmen das gerne mit, aber es ist halt auch kein attraktiver Fußball, wenn du nur ein Tor schießt, weil du immer bis zur letzten Minute zittern musst. Gerade wie wieder gegen Düsseldorf, wo du mit einem Tor Unterschied führst und dann einen dummen Handelfmeter kassierst und dann in der 90. Minute steht es 1-1. Da ärgerst du dich, gerade in einem Derby gegen Düsseldorf, was zum zweiten Mal passiert ist, unentschieden gegen Düsseldorf. Jetzt, ja, es macht Spaß, dass du gewinnst, aber es ist halt nicht attraktiv, weil du jedes Mal bis zur letzten Minute zittern musst. Also das macht die Nerven schon kaputt.
Das glaube ich dir aufs Wort tatsächlich. Was ich auch so ein bisschen komisch finde, wenn der FC jetzt den Aufstieg schaffen sollte. Ich meine, ja klar, passt du dann die Mannschaft dann im Sommer an die Bundesliga an, aber ich meine, es muss ja quasi dein Ziel sein, den Fußball, den du in der zweiten Liga gespielt hast und womit du erfolgreich warst, peu à peu in die Bundesliga zu übertragen. Und da kann ich mir noch nicht vorstellen, dass der FC damit jetzt mit diesen 1-0 da, also das wirst du doch in der Bundesliga, würde das doch gar nicht standhalten.
Nee, gerade das Problem ist halt, also beziehungsweise was heißt Problem, wenn man sich die ersten Spiele angeguckt hat von Köln, da waren sie dominant, hatten viele Chancen, haben aber nicht gewonnen. Dann hat Gerhard Struber, ich glaube, von der Viererkette auf eine Dreierkette geändert und dadurch haben wir gewonnen. Halt aber nicht mehr dominant. Und jetzt ist es halt wieder, wenn man sich die letzten zwei Spiele anguckt, unentschieden gegen Düsseldorf, jetzt 1-0 gegen Karlsruhe verloren, dass man dann versucht, vielleicht wieder eine Umstellung zu machen, dass du zwischenzeitlich, was erfolgreich ist, wenn es nicht mehr funktioniert, dass man wieder umstellt. Ich glaube, in der Phase sind wir gerade, wo Gerhard Struber sich versucht, wieder reinzufinden, eine Umstellung zu finden, dass Köln doch wieder gewinnen kann.
Ja, nach drei Spiele sieglos bisher, davon 2 verloren. Und der März, ja, da sind eigentlich Pflichtaufgaben dabei. Jetzt in Ulm, zu Hause gegen Darmstadt und auswärts in Paderborn. Was denkst du, wo wird der FC landen? Ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob du in dieser Spielzeit hier nochmal zum Podcast dazustoßen wirst. Das weiß man ja immer nicht.
Weiß man nie, deswegen. Nee, aber ich denke mal, natürlich aus Fanbrille würde ich mir natürlich Platz 1 wünschen, aber so eng wie das getaktet ist, denke ich mal, dass ein Aufstiegsplatz definitiv drinne ist. Wenn es der zweite ist, bin ich auch zufrieden, weil du dann aufsteigst. Ja, Aufstieg muss es sein, weil sonst gehst du da auch finanziell kaputt in der Liga. Merkt man ja auch, gerade weil das so eng getaktet ist.
Ja. Mit wem Wird der FC aufsteigen? Direkt?
Nagelt mich alle an die Wand für diese Aussage, aber ich glaube, dieses Jahr ist es tatsächlich echt soweit. HSV.
Okay, na, wir schauen mal. Die Hamburger haben ja jetzt auch am Wochenende, die haben da verloren, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja, ne?
Ja, die haben, ja,
weiß ich warte, nicht. Warte, ich gucke. Ihr seht, ich war an diesem Wochenende, ja, die haben in Paderborn verloren. Ich war an diesem Wochenende nicht immer so up to date.
Ja, wir waren unterwegs. Also ich war karnevalsmäßig unterwegs.
Ja, und ich war nicht karnevalsmäßig unterwegs, aber das wird in den nächsten Wochen besser werden. Das verspreche ich euch hiermit. Und ja, sage,
aber ja? Bevor der Podcast beendet, würde ich gerne nochmal, wir sind in der Ist noch was Kategorie, deine Meinung zu der Regionalliga-Reform, die Regionalligisten angesprochen haben?
Schön, dass du das mal noch ansprichst. Also das ist vor allem gerade hier in Ostdeutschland ein riesiges Thema. Ihr wisst ja, aktuell kommen immer nur 3.
Nee, 4. Es kommen 4.
Na, aber 3 kommen direkt durch. Und ja, genau. Der 4. beziehungsweise das rotiert dann durch.
Aber nur zwischen 3 Regionalligisten, was unter ist. Die Regionalliga Südwest und die Regionalliga West kommen immer direkt hoch, was unfair ist, sportlich gesehen. Und dann steigen und gibt es immer, das wird immer ausgelost. Dieses Jahr ist es, glaube ich, Regionalliga Nord, die direkt hochgeht. Und zwischen Bayern und Nord- und Ostdeutschland.
Ja, spielen dann Playoffs.
Playoffs, genau.
Ja. Ey, also eine Reform muss dahin. Nochmal. Eine Reform muss es da absolut geben. Also, weil ehrlicherweise finde ich diese Regel viel unfairer wie die davor, wo alle Meister noch Playoffs spielen mussten.
Ja.
Also, das ist ja jetzt eigentlich noch viel bescheuerter. So, du kannst doch niemanden erklären, warum denn Südwest und West immer den direkten Aufstiegsplatz bekommen und alle anderen sich dann abwechselnd mal haben, aber sich ansonsten um den Platz prügeln müssen. Also du hast doch keine Planungssicherheit. Und ich meine, es ist ja auch schon vorgekommen, dass dann Meister auch in den letzten Jahren dann gesagt haben, aufgrund der fehlenden Planungssicherheit, nee, sorry, machen wir nicht.
Oder beispielsweise BFC Dynamo, jetzt, ich glaube, vor 2 Jahren in der Regionalliga Nordost, die wären direkt aufgestiegen, weil sie Meister gewesen wären. Und dann verlieren sie die Playoffs und verkümmern jetzt wieder in der Regionalliga. Was scheiße, sorry für den Ausdruck, was doof ist. Meister müssen aufsteigen und ich glaube, in Aue gab es sogar dafür einen Banner, dass Meister aufsteigen müssen, die gerade in der dritten Liga sind. Das heißt, auch in der dritten Liga gibt es ja dafür schon Proteste. Und ich finde das richtig, dass man sich da einigen muss, weil es kann nicht sein, dass du für eine geile Saison nicht belohnt wirst.
Ich würde ganz einfach die Regionalligen neu ordnen. Mach statt 5-4.
Ja, es gab ja mal 4 Regionalligen, aber ich weiß nicht, warum das geändert wurde.
Verstehe nicht, warum Bayern eine eigene Regionalliga hat. Also ja klar, Bayern ist auch ein großes Bundesland, so, ne? Aber also wie gesagt, einfach eine Regionalliga Nord, Ost, Süd, West. So, easy.
Ja, ich glaube, das gab es ja schon mal bis 2000.
Aber es wird wahrscheinlich wegen der Fußballverbände wird es nicht gehen. Keine Ahnung.
Weil du teilweise Länder spalten müsstest, in Anführungsstrichen. Die einen spielen dann Nord und die anderen Ost beispielsweise. Wir haben
aber gut, das tust du ja jetzt auch schon.
Ja.
Also
man muss da definitiv eine Einigung finden, dass man wirklich sagt, dass die Meister festlegen. Es gibt ja Vorlagen bzw. Vorschläge, die Regionalligisten gebracht haben. Es wäre ja auch nicht schlecht, wenn man alle Meister aufsteigen lässt und die dritte Liga halt weiterhin aufstockt. Es wären dann zwar mehrere Spiele für die dritte Liga, beispielsweise wenn man die aufstocken würde auf 22, da könnten aber 5 absteigen und 5 wieder hoch.
Ich sag mal so, in England haben die ja, glaube ich, zweite und dritte Liga, die haben sogar 22 Mannschaften. Es war natürlich dann ein brutales Programm am Ende des Tages, aber könnte ich auch mitleben. Also Fakt ist, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. So, also
darf
das
nicht,
ist ja.
Darf es nicht.
Es ist, ich meine, du musst es ja so sehen, es ist ja schon schwierig genug, überhaupt Erster zu werden, ne?
Ja, gerade in der Regionalliga, wenn du dir das ansiehst, dass die immer eng getaktet sind, weil ich weiß nicht, welcher Trainer das war in der vierten Liga, der gesagt hat, entweder spielst du um den Aufstieg oder um den Abstieg. Mehr gibt's nicht. Man spielt nicht um den Klassenerhalt, also beziehungsweise um Mittelplatz in der Regionalliga. Man spielt entweder um Aufstieg oder Abstieg.
Ja, das, weil es halt zwangsläufig auch durchaus so eng wird. Also gerade in der Nordosthälfte, wo wir ja regelmäßig auch gucken oder so, wo ich dienstlich ja auch viel unterwegs bin, da merke ich es ja ganz besonders. Also von daher... Gerade,
gut, bis auf diese Saison ist wahrscheinlich, dass Lok Leipzig...
Ja, genau, wird, genau.
Weil die sehr dominant spielen.
Ich glaube auch schon ziemlich weit.
Also sind, ich weiß, dass, zumindest habe ich gelesen, dass jetzt... drei jetzt die Drittliga-Lizenz angemeldet haben mit Lok Leipzig, Halle und Jena. Also die ersten drei der Liga. Aber
ich glaube, beim Rest ist es auch punktemäßig nicht mehr so, nicht mehr wirklich realistisch. Also ja. Von daher. Ja, aber auf jeden Fall danke, dass du dieses Thema jetzt zum Abschluss nochmal mit reingebracht hast. Also muss es auf jeden Fall Veränderungen geben. Ich hoffe, das wird auch kommen. Vielen Dank, Julian, an dieser Stelle, schön, dass du heute wieder da warst. Obwohl, hast du mitbekommen, welche Folgen wir haben?
85.
Woo! Ja.
Ja, ich bin im alten Rhythmus.
Ja, wir haben den Fünfer-Schnitt wieder. Und ich garantiere euch auch diesmal wieder, als ich Julian gefragt habe, mir ist das wirklich während der Aufnahme gerade erst aufgefallen. Ich schwöre. Also insofern, schön, dass wir es wieder hinbekommen haben. Wieder in den alten Modus zurückzukehren, in den alten Rhythmus. So, und jetzt feier schön weiter Karneval und
ich
setze mich jetzt auf die Couch. Ich glaube, das ist eine gute Aufgabenverteilung. Vielen Dank, Julian.
Viel Spaß dabei.
Und vielen Dank an euch da draußen, dass ihr wieder mit dabei wart. In zwei Wochen dann sind wir an dieser Stelle wieder für euch da und dann haben wir das Ergebnis, wer sich durchgesetzt hat zwischen Bayern und Leverkusen tatsächlich. Ne? Hin- und Rückspiel ist ja direkt hintereinander. Krasse Geschichte. Bis da. Bis dann, eine schöne Zeit. Tschüssi.
Tschüss.